Ich bete. Ja, Herr, genau das ist unser Gebet, dass wir dir begegnen können, dass wir dir Raum schaffen, dass du wirken kannst, Herr. Und wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest für dich, dass wir dich erkennen, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dich hören und dass du unser Herz öffnest, dass wir dich hineinlassen. Amen. Ja, herzliche Grüße von der Gemeinschaft oder dem EC, wie man auch immer es nennen will. Schön, dass ich heute hier sein darf über diese Art und Weise des Kanzeltausches. Unser Sohn, als er gestern hörte oder mitkriegte, dass ich nicht bei uns predige, sondern woanders, fragte meine Frau, warum predigt denn Papa heute bei den Artisten? Da mussten wir eben nochmal erklären, dass es Baptisten heißt. Und jetzt kann er es aber auch, genau. Aber Artisten sagt ihm auf den ersten Blick etwas mehr, weil wir schon mal im Zirkus waren, aber genau. Gemeinsamkeiten sind rein zufällig, hoffe ich nur. Wenn es Himmel wird, so lautet das Motto der ökumenischen Bibeltage. Und wir schauen im Laufe der Woche immer wieder auf Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, die uns in der Bibel berichtet werden, vor allen Dingen von dem Evangelisten Johannes. Also das Johannesevangelium steht in diesen Tagen im Mittelpunkt. Und heute heißt das Thema beweglich werden. Und wir hören dazu eine Heilungsgeschichte, ein Wunder. Eine Geschichte, die wahrscheinlich viele Menschen gut kennen, von uns hier. Und es gibt so einen Witz, oder es gibt mehrere Witze, aber es gibt einen Witz, die Frage nämlich, was war Jesus eigentlich von Beruf? In Wirklichkeit war er ja Zimmermann, aber im Witz heißt es, er war Student. Warum? Er hatte wahrscheinlich lange Haare, so wie damals üblich. Er wohnte mit 30 immer noch bei seiner Mutter. Und immer wenn er etwas tat, war es ein Wunder. Ist nur ein Witz, ist ein Witz, aber es zeigt, wenn Gott etwas tut, dann ist es ein Wunder. Und ich lese uns aus Johannes 5, die Verse 1 bis 18, das ist der Predigttext für heute. Ich lese es nach der Basisbibel und ich lese es in meinen Abschnitten vor. Wir lesen es also nicht in einem Rutsch, sondern zunächst einmal die Verse 1 bis 6. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Und da fragte er ihn, willst du gesund werden? Mein erster Gedanke ist die Verzweiflung des Kranken und eine Frage Jesu. Wir sind hier an einem Ort in dieser Bibelgeschichte, Bethesda, ein Ort der Hoffnung und Verzweiflung zugleich. Der Teich von Bethesda heißt wörtlich übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Dieser Teich war bekannt für seine heilende Kraft. In bestimmten Momenten glaubte man, dass ein Engel das Wasser bewegte und der Erste, der das Wasser erreichte und hineinstieg, wurde dann geheilt. An diesem Ort lag also eine große Menge von Kranken, Blinde, Lahme, Menschen mit verkrüppelten Gliedmaßen. Sie alle hatten nur eine Hoffnung, eines Tages das heilende Wasser zu erreichen und durch dieses Wunder von ihrer Krankheit befreit zu werden. Und nun kommt Jesus an diesen Teich zu den kranken Menschen. Und sein Blick bleibt an einem Mann hängen. Ein Mann, der seit 38 Jahren krank ist und dort liegt, unfähig, sich selbst zum Wasser hinzubewegen. 38 Jahre, das ist damals mehr als ein durchschnittliches Lebensalter, mehr als ein durchschnittliches Menschenleben. Also man könnte sagen, mehr als eine Generation. Für den Mann hier ist es also sein Leben lang eigentlich nur diese Krankheit gewesen. Für den Mann ist es also eine lange Zeit der Verzweiflung, der Enttäuschung, der Resignation in seinem Leben. Doch inmitten dieser hoffnungslosen Situation kommt nun Jesus zu ihm. Jesus sieht diesen Mann und er fragt ihn, willst du gesund werden? Was ist das für eine seltsame Frage? Natürlich möchte doch der Mann gesund werden. Darauf wartet er doch nun schon seit 38 Jahren. Doch diese Frage von Jesus, sie geht viel tiefer. Denn gesund zu werden, das hat für den Mann auch Nachteile. Tatsächlich. Ja, sein Leben lang hat er ja hier am Teich gelegen. Wenn er jetzt plötzlich gesund werden würde, dann müsste er seinen gewohnten, seinen sicheren Platz verlassen. Ja, dann müsste er Neues wagen. Ja, dann müsste er auch selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Ja, und dann könnte er auch nicht mehr die Schuld anderen geben, dass es ihm so schlecht geht. Denn das tut er, wie wir gleich hören werden. Gesund zu werden würde für ihn also bedeuten, er müsste selber die Verantwortung für sein Leben übernehmen. Daher die Frage, willst du wirklich gesund werden? Und diese Frage ist eben nicht nur eine Frage nach der körperlichen Gesundheit dieses Mannes, das ist sie auch, aber noch mehr. Es geht auch um seine Bereitschaft, sich auf eine tiefgreifende Veränderung einzulassen. Willst du wirklich gesund werden? Willst du die Heilung annehmen, die dir jetzt angeboten wird? Diese Frage richtet sich nicht nur damals an den kranken Mann, sondern auch an uns heute. Auch wir kennen mit einem ehrlichen Blick auf unser eigenes Leben, auch wir kennen doch Bereiche, in denen es Leid gibt, negative Gewohnheiten, die wir haben, ja, und auch sogar Sünde. Das kennen wir auch, wenn wir ehrlich sind. Doch wollen wir wirklich von diesen Dingen befreit werden? Sind wir wirklich bereit, uns zu verändern und die Hilfe Jesu anzunehmen? Diese Frage ist der Beginn der Heilung. Hiermit beginnt die Heilung mit dem Ruf, den Jesus auch an uns heute richtet. Willst du wirklich gesund werden? Ich lese weiter aus Johannes 5, die nächsten zwei Verse, Vers 7 und 8. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich zum Teich bringt und sobald das Wasser in Bewegung gerät, aber wenn ich es allein versuche, dann steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das ist der zweite Gedanke, die Aufforderung zur Bewegung und die Herausforderung des Glaubens. Jesus hat die Frage gestellt, hat die Frage nicht gestellt, ob er geheilt werden will, weil Jesus Informationen bräuchte. Jesus ist Gottes Sohn und eigentlich weiß er schon die Antwort. Jesus hat diese Frage, willst du geheilt werden, gestellt, damit der Kranke selbst ausdrücken kann, was in seinem Herz vor sich geht. Und es geht Jesus wie so oft darum, ein Bekenntnis zu erhalten. 45 Mal stellt Jesus in den Evangelien jemandem eine Frage. Und das ist keine rhetorische Frage, die er stellt, sondern es ist immer eine ganz gezielte, so wie auch hier. Und immer, wenn das der Fall ist, dann ist interessant, was mit der Antwort, die die Menschen dann geben, was damit auch gleichzeitig für ein Bekenntnis ausgedrückt wird. Bei dem kranken Mann hier kommen zwei Überzeugungen zum Vorschein, die ganz tief in seinem Herzen zu sein scheinen. Denn eigentlich antwortet er ja gar nicht direkt auf die Frage Jesu. Er weicht irgendwie aus, denn er sagt, also auf die Frage, willst du geheilt werden, kann man ja eigentlich nur Ja oder Nein sagen, aber er sagt, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Und wenn ich es aber alleine versuche, dann steigt immer ein anderer vor mir hinein. Zwei Sachen zeigt das. Erstens, die erste Aussage, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Also niemand hilft mir. Niemand hilft mir, das sagt er. Und deshalb geht es mir doch so schlecht. Deshalb bin ich doch hier. Und deshalb bin ich immer noch krank. Wenn mir jemand helfen würde, dann hätte ich das Problem nicht. Und eine zweite Sache kommt hier zum Ausdruck. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein, sagt er. Also mit anderen Worten, die anderen, Die anderen stehen doch meinem Glück im Weg. Denn die anderen schnappen mir immer mein Glück vor der Nase weg. Wenn die nicht da wären, dann könnte ich doch als Erster ins Wasser. Die anderen stehlen mir meine Chance. Wenn die anderen nicht wären, dann ging es mir gut. Und diese doppelte Antwort macht deutlich, worauf sein Herz gerichtet ist. Auf die Hilfe anderer. Und er ist hoffnungslos. Dieser Mann ist enttäuscht. Ja, vielleicht sogar wütend auf alle, die ihm im Weg stehen. Aber Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit sind oft ein Hinweis darauf, dass ich wahrscheinlich auf etwas Falsches vertraue. Das erste Zeichen davon ist, dass man negative Gedanken hat. Wenn diese negativen Gedanken, die kommen irgendwann raus und dann beklagt man sich, man murrt, man redet negativ und am Ende landet man im Selbstmitleid. Und sich selbst zu bemitleiden, das hat ja auch irgendwie was Schönes, also zumindest für eine Weile. Und anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, dass es mir schlecht geht, das ist ja auch bequem. Also nein, ich will nicht aufstehen. Und so gibt es viele Leute, die am Boden liegen. Sie schauen zurück und sagen, siehst du, es hilft doch nichts. Ich kann nichts tun, niemand hat mir geholfen, andere stehen mir im Weg. Ich bin ganz machtlos und habe keine Chance hier im Leben. Und Gott, ja Gott, der muss auch irgendwie gegen mich sein. Aber jetzt kommt Jesus und wie reagiert Jesus? Was macht er? Interessant ist doch, Jesus gibt ihm nicht hier die Hilfe, die der kranke Mann eigentlich erwartet, sondern er fordert ihn auf, in Bewegung zu kommen als erstes. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Johannes 5, Vers 8. Das ist doch seltsam, oder? Also Jesus legt hier nicht seine Hände auf den armen Mann und betet für ihn. Jesus gibt ihm hier kein tröstendes Bibelwort mit. Jesus hält ihm nicht zunächst mal eine Predigt. Jesus streckt ihm nicht einmal die Hand entgegen, wäre ja auch ganz nett gewesen. Jesus fordert ihn zuerst heraus, eine Entscheidung zu treffen. Du entscheidest, steh auf. Wenn ich möchte, dass sich etwas verändert, dann muss ich mich entscheiden. Ich muss aufstehen. Ich muss aufhören zu warten, bis der andere sich verändert. Ich muss aufhören, anderen immer nur die Schuld zu geben. Ich muss heraus aus meinem Selbstmitleid. Jesus sagt also hier nicht, du bist jetzt geheilt und jetzt geh. Nein, Jesus fordert den Mann auf, aktiv zu werden, aktiv den ersten Schritt zu tun. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und was Jesus damit verlangt, das ist ja genau das, was der Mann eigentlich gar nicht kann, aufstehen. 38 Jahre lang ist es doch seine Erfahrung. Genau das geht ja gerade nicht. Aufstehen, das kann ich nicht. Mit der Aufforderung, steh auf, geht es aber Jesus hier nicht nur um eine körperliche Heilung, sondern es geht ihm auch um einen Schritt des Glaubens. Bei vielen anderen Heilungen von Menschen, da macht Jesus ja ziemlich direkt den Zusammenhang von Glauben und Heilung irgendwie deutlich. Denn oft steht im Zusammenhang, der Glaube hat dir geholfen. Hier ist es anders. Hier fordert Jesus ihn direkt zum Aufstehen auf, ohne dass er irgendwie von seinem Glauben spricht. Und trotzdem geht es hier auch um den Glauben. Denn dieser Mann, er muss sich entscheiden, ob er aufsteht und sich bewegt, auch wenn er es vielleicht noch nicht so ganz versteht, wie jetzt eine Heilung zustande kommen soll. Und ich entdecke mich auch darin. Natürlich, ich möchte doch auch viel lieber zuerst wissen, wie Gott etwas macht und dann möchte ich glauben. Ich möchte also doch erst sehen, dass Gott etwas tut und dann kann ich glauben. Aber oftmals funktioniert das so nicht. Jesus will auch zuerst eine Entscheidung im Glauben, im Vertrauen. Er will erst meinen Schritt und dann handelt er. Zuerst Entscheidung und dann die Heilung. Jedenfalls zeigt das hier an dieser Stelle diese Geschichte. Gibt es bei dir einen Bereich, wo du vielleicht am Boden liegst? wo du vielleicht enttäuscht bist von jemandem, weil er oder sie dir nicht hilft, wo du denkst, also wenn diese Person anders wäre oder anders handeln würde, dann wäre ich doch glücklicher. Gibt es einen Bereich, wo du enttäuscht bist, hoffnungslos, klagend, weil du denkst, du kommst zu kurz? Wenn ja, dann stell dir vor, wie Jesus vor dir steht und fragt, willst du gesund werden? Und wenn du das willst, ja, dann steh auf. Und dabei erklärt er dir nicht, wie das gehen soll. Er sagt nur, vertraue mir und entscheide dich, nicht auf andere Menschen zu schauen. Entscheide dich, mir zu vertrauen. Jesus fordert uns auf, zu handeln, bevor wir die vollständige Veränderung erfahren haben. Das heißt, der Schritt in die Heilung, in die Freiheit erfordert Vertrauen und den Mut, trotz der Ungewissheit zu handeln. Glaube heißt, sich von Gott auffordern zu lassen, auch wenn wir nicht alle Antworten haben. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt, der längste, Johannes 5, Vers 9 bis 18. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Und von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten, denn er hatte nicht nur den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Der dritte Gedanke ist die Reaktion der Menschen und jetzt die Antwort von Jesus. Der Mann tut, was also Jesus ihm sagt. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Er kann aufstehen, er nimmt seine Matte und er geht. Und es ist für ihn der Beginn einer neuen Freiheit, sowohl körperlich als auch im Glauben. Doch wie reagieren die Religiösen, die frommen Anführer damals? Sie sagen, ey, Moment mal, es ist doch Sabbat, du darfst die Matte gar nicht tragen. Richtig ist, Gott setzte fest, dass man am Sabbat nicht arbeiten durfte. Das lesen wir in der Bibel. Aber die frommen Gelehrten, die Rabbiner damals, sie ergänzten dieses Gebot mit 1500 Verboten. Zum Beispiel, dass man nichts von einem Hof zum anderen tragen durfte oder dass man nicht mehr heilen durfte. Stellt euch das mal vor, 1500 Gebote nur für den Sabbat. Das war sehr anstrengend und ermüdend. Und diese Heilung geschieht also nun an einem Sabbat. Die Aufforderung Jesu, dass der Geheilte seine Matte nehmen soll, ja, er widerspricht wohl dem jüdischen Zusatz der Gelehrten damals, dass man nichts am Sabbat tragen durfte. Aber es widerspricht nicht dem eigentlichen Sabbatgebot, das Gott gibt. Und jetzt stellt euch mal diese Situation vor. Nach 38 Jahren, da steht ein Mann zum ersten Mal auf seinen eigenen Füßen. Er kann sein Glück immer noch nicht fassen. Er läuft mit seiner Matte fröhlich davon, genau in die Hände der führenden jüdischen Männer. Aber zu seinem Erstaunen freuen die sich gar nicht mit, dass er so nach langer Zeit wieder gehen kann. Diese Männer haben nur ein Thema. Sie sagen, heute ist Sabbat, du darfst die Matte nicht tragen. Der Arme ist wahrscheinlich ganz perplex. Er weiß nicht mal, wer ihn geheilt hat. Was ebenfalls darauf hinweist, dass der Mann wahrscheinlich erstmal nur mit sich selbst beschäftigt war, als Jesus ihn heilte. Und als die führenden Männer schlussendlich erfahren, dass es Jesus war, der hier diese Heilung vollzogen hat, werden sie noch extremer. Johannes 5, Vers 16, da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Und in Johannes 5, Vers 18 wird beschrieben, dass sie ihn sogar töten wollten. Diese Führer, sie sehen das Wunder, das Wirken Gottes hier nicht. Sie sehen nur, dass die von ihnen gemachte Vorschrift nicht richtig eingehalten wurde, dass das Gesetz nicht geachtet wurde. Sie haben kein Mitgefühl hier mit diesem Mann. Sie freuen sich nicht darüber, dass er geheilt ist. Ihnen wäre es lieber, er wäre noch am Teich krank. Und genau das ist Religiosität. Wir erkennen sie, wenn wir jemandem gegenüber nicht mehr barmherzig sind. Wir erkennen sie, wenn wir andere Menschen für äußere Handlungen verurteilen. Es ist Religiosität, wenn wir nicht über die Glaubenserfahrungen anderer uns freuen können. Es ist Religiosität, wenn wir im Stress sind, allen es recht zu machen, nur um anderen oder Gott zu gefallen. Und von dieser Religiosität sind auch unsere Gemeinden heute nicht ausgeschlossen. Auch wir können heute plötzlich über Matten diskutieren, anstatt uns darüber zu freuen, dass ein Mensch geheilt wurde. Immer, wenn es uns nicht mehr um die Menschen geht, sondern nur noch um das Einhalten von Traditionen, von ungeschriebenen Gesetzen, die vielleicht gar nicht so in der Bibel stehen, so wie hier mit diesem Teil, mit dieser Auslegung des Gebotes, immer dann leben wir nur noch Religion, aber nicht mehr Glaube. Ist unser Glaube auch ein starres Befolgen von Regeln? Oder ist unser Glaube ein Leben in der Freiheit und in der Erlösung, die Jesus uns bringt? Wo stehen auch wir heute in der Gefahr, Religion mit Glauben zu verwechseln? Jesus zeigt hier in der Bibel, dass der wahre Sabbat der ist, an dem Heilung und Erlösung der Menschen im Mittelpunkt steht. Und er antwortet den Vertretern der jüdischen Behörden, dass er doch nur das tut, was sein himmlischer Vater auch tut, wenn er sagt, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Und damit stellt er sich nicht nur gegen ihre gewohnte Auslegung des Sabbats, sondern er offenbart, er zeigt damit auch, dass er Gottes Sohn ist. Er ist Gottes Sohn, der in enger Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater handelt. Und als Sohn Gottes kann er heilen und darf er heilen, wie er es will. Und zwar damals wie heute. Für manche Menschen ist das ja eine Frage, heilt Jesus eigentlich auch heute noch? Ich glaube, ja. Ja, Jesus wirkt und heilt auch heute noch. Im Verborgenen, aber auch sichtbar. Beides gibt es. Wir haben das erlebt, auch als Gemeinschaft haben wir das erlebt. Es hat uns auch herausgefordert, aber auch uns ganz neu über Jesus denken lassen. In unserer Gemeinschaft, da hatten wir vor einigen Monaten einen Gastprediger im Gottesdienst und während der Predigt hat er durch einen Eindruck plötzlich Leute nach vorne auf die Bühne eingeladen, um für sie um Heilung zu beten. Für die meisten von uns war das in dieser Art und Weise erstmal absolut ungewohnt, für manche sogar schockierend, weil es für sie wie eine Show wirkte. Und man kann das auch ganz unterschiedlich bewerten. Und es ist in jedem Fall natürlich unglücklich, wenn so etwas nicht mit Leitung abgesprochen ist. Aber trotzdem hat es mir deutlich gezeigt, Jesus kann auch heute noch heilen, wenn er das will. Er bleibt darin souverän, und zwar ob, wie und wann er handelt. Denn genau das passierte. Alles drei passierte nämlich, bei einer Person passierte offensichtlich gar nichts. Jesus heilte ja auch damals nicht alle Menschen am Teich von Bethesda, er heilte diesen einen Mann, den er im Blick hatte. Und so haben wir es auch bei einer Person erlebt, es passierte offensichtlich nichts. Bei einer weiteren Person, da gab es eine Heilung und ich habe dann irgendwann nachgefragt, nach 2-3 Tagen waren die Schmerzen dann doch wieder da. Und es gab noch eine weitere Person, auch sie wurde von Schmerzen geheilt. Und hier hält das Wunder bis heute an. So unterschiedlich kann Jesus an uns Menschen wirken. Und ob nun ein Wunder eintrat oder eben nicht, offensichtlich, alle Personen, die dort waren, sie empfanden einen tiefen Frieden. Und natürlich gab es anschließend bei uns einige Diskussionen, aber für mich war das eine Lektion, als würde Jesus sagen: Seht, ich wirke auch heute noch bei euch. Ihr dürft mir vertrauen. Aber es wird nicht immer so sein, wie ihr das erwartet. Ich handle so, wie ich es will. Ich komme zum Schluss. Die Geschichte des Kranken am Teich Bethesda ist mehr als nur eine Heilungsgeschichte. Sie ist eine Heilungsgeschichte, aber sie ist zugleich auch ein Bild für unser eigenes Leben. Wie dieser Mann, so sind auch wir oft gefangen, sei es durch Krankheit, Sünde oder schwere Lebensumstände. Doch Jesus, er schaut uns an, er schaut dich an und er fragt dich: Willst du gesund werden? Und dann lädt er dich ein, aufzustehen, deine Matte zu nehmen und den ersten Schritt in die Freiheit zu tun. Doch dieser Schritt erfordert Glauben und Vertrauen. Wir müssen bereit sein, das zu tun, was Jesus uns sagt, auch wenn wir es nicht sofort verstehen. Aber wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen, wenn wir ihm vertrauen, Wunder, Gottes Wirken sehen. Wir dürfen Heilung, Freiheit und Erlösung erleben. Möge Jesus uns die Kraft geben, beweglich zu werden, sodass wir schon hier und jetzt ein Stück vom Himmel erleben können, als ein Vorgeschmack auf das, was dann endgültig kommen wird. Amen. Ich bete. Herr, und immer wieder ist es faszinierend, mit dir unterwegs zu sein. Und wir dürfen immer wieder auch Neues an dir entdecken. Und wir müssen auch offen zugeben, dass wir manchmal auch unseren Glauben neu entdecken dürfen und neu entdecken müssen. Dass du auch die alten, eingebrannten Bilder vielleicht nochmal veränderst. Und danke, Jesus, dass du uns im Blick hast. So wie du diesen einzelnen Mann im Blick hattest, so hast du auch uns heute im Blick. Du siehst, was wir brauchen. Aber du forderst auch uns zu einem ersten Schritt, zu einem Schritt des Glaubens heraus. Und du forderst uns auf, ja, steh auf, werde wieder beweglich. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst, auch in Bewegung zu kommen, wenn du uns dazu herausforderst. Und dass du uns dieses Vertrauen gibst. Und dass wir es erleben dürfen, dass du Wunder tust, ob es nun kleine oder große sind, oder ob auch ein Wunder vielleicht offensichtlich erstmal ausbleibt. Es geht nicht um die Wunder. Sondern es geht in erster Linie darum, dir zu vertrauen, dir den Zeitpunkt, das Ob, das Wann und das Wie zu überlassen, etwas in unserem Leben zu tun. In jedem Fall dürfen wir wissen, du hast uns im Blick. Du lässt uns nicht alleine. Und manchmal müssen wir vielleicht lange auf eine Antwort warten. Manchmal bekommen wir vielleicht auch sogar gar keine Antwort. Aber dann lass uns umso mehr im Vertrauen an deiner Seite gehen. Und öffne unsere Augen dafür, wo du etwas tust. Lass uns daran freuen, lass uns auch mitfreuen, wenn andere das erleben. Lass uns dann nicht in eine Gesetzlichkeit verfallen, dass wir sagen, so hätte das doch gar nicht sein dürfen. Was sind wir, dass wir uns über andere stellen, wenn sie dich erleben? Herr, und so bitten wir dich, dass du auch in der nächsten Woche mit uns gehst. Herr, und wir bitten dich auch gerade heute um unser Land, dass du es so führst, wie es deinem Willen entspricht. Dass du schenkst, dass die richtigen Leute an die Macht kommen, dass du es schenkst, dass du uns auch eine Einheit hier im Land gibst. Keinen Streit, sondern ein Blick für das Gemeinsame. So bitten wir dich um deinen Segen. Amen.